SRF 2 Kultur.
Im Cinema Rex in Pontresina sort diese Woche der Filmprojektor zum letzten Mal. Nach 45 Jahren und 7000 Vorführungen hört Christian Schocher auf. Er, der Leiter, scheut die aufwendige Aufrüstung auf Digitaltechnik, ist des Kinomachens auch etwas müde geworden. Ob sein Abgang das endgültige Aus fürs legendäre Dorfkino in Pontresina bedeutet, das ist noch offen. Wie sieht das aber anderswo aus? Wie kommen kleine Landkinos ganz grundsätzlich über die Runden, wenn sie sich getrauen, nicht nur Mainstream-Produktionen, sondern auch mal anspruchsvolle Studiofilme zu zeigen? Unser Reporter Martin Lehmann ist in die Ostschweiz und ins Bernbiet gereist.
Heiden, Appenzell-Ausserrhoden, Luftkurort, 400 Meter über dem Bodensee, 4000 Einwohner. Sehenswürdigkeiten, die Kirche, das Henri-Dunant-Museum und, unbedingt, das Kino Rosenthal. Von außen ein in die Jahre gekommener, braungelb verputzter, fast fensterloser Bau, aber innen ein Bijou. Ein hölziges Kassenhäuschen, dunkler Linoleumboden, im schmalen Saal braune Klappsessel. Man wähnt sich in den 50ern. Die Filme aber, die hier an 4 Tagen pro Woche gezeigt werden, sind von heute. Im Moment laufen der Musikdokumentarfilm «Appassionata» und der Kassenschlager «Kokowé 2» mit Till Schweiger. Und die Leute kommen, zum Beispiel Zuschauerin Christine Geisler.
Es laufen Filme da manchmal, die man in St. Gallen nicht mehr sehen kann, oder sogar Filme, die in St. Gallen gar nicht gelaufen sind. Man trifft Leute in dem Kino, man kann nachher noch etwas zusammen trinken. Ja, es ist einfach eine schöne Atmosphäre.
Dass Christine Geisler fürs Kinoerlebnis in Heiden bleiben kann, ist nicht selbstverständlich. 1999, als der langjährige Betreiber altershalber aufhörte, drohte dem Rosenthal die Schließung. Doch eine eindrückliche Schar Einheimischer schloss sich zu einer Genossenschaft zusammen, sammelte Geld, ließ das Haus sanft renovieren und ersetzte kürzlich den analogen Projektor durch einen digitalen. 400 Frauen und Männer, Firmen und Gemeinden sind inzwischen Genossenschafter. Gut 40 Leute arbeiten gegen ein Butterbrot mit, an der Kasse, an der Bar, am Technikpult. Die einzige, die Lohn bezieht, ist Rosi Bühler, die Geschäftsführerin. Und sie sieht just in der breiten Abstützung im Volk die Garantie für den erfolgreichen Kinobetrieb.
Ich denke, wir sind in Heiden sehr gut eingebunden bei der Bevölkerung bzw. im ganzen Appenzeller Vorderland. Den Leuten, den Firmen ist es etwas wert, ein Kino im Dorf oder in der Gegend zu haben.
Nebst der guten Verwurzelung braucht es aber auch eine kluge Programmierung. Man bemühe sich um einen attraktiven Mix aus erfolgreichen Unterhaltungs- und anspruchsvollen Arthouse-Filmen, sagt Rosi Bühler. Zudem öffnet das Kino Rosenthal seine Tore nicht nur für die ordentlichen Filmvorführungen, wie die Geschäftsführerin erläutert.
Also in Heide gibt es die Möglichkeit, das Kino privat zu mieten. Und dann haben wir allmonatlich den Cineclub zu Gast und das Kino Moll. Das Kino Moll wird vor allem von älteren, pensionierten Leuten besucht. Und dann gibt es noch einen speziellen Abend für die Kinoteens.
Heißt, das Rosenthal ist offen für Cinephile und Nostalgikerinnen, für Konfirmandinnen und Senioren, für Geburtstagskinder und Firmenchefs und für alle, die einfach mal wieder Leute treffen und in einem unvergleichlichen Ambiente einen Schwatz halten wollen. Das funktioniert prima seit nunmehr 13 Jahren. Schnitt und Szenenwechsel. Worb, 15 Kilometer östlich von Bern, 12.000 Einwohner. Im hiesigen Kino gingen letzten Sommer die Lichter aus, nach 57 Jahren. Die Besucherzahlen waren stetig gesunken, der Betreiber legte drauf. Zudem musste das Gebäude unbedingt saniert werden, geschätzte Kosten 250.000 Franken. Nun aber ging auch hier, in der oft als anonym verschrienen Agglomerationsgemeinde, ein Ruck durch die Bevölkerung. Es war Martin Christen, Redaktor der Lokalzeitung Worber Post und Netzwerker vom Dienst, der die Enttäuschung spürte und nutzte. Er weibelte bei Gewerblern und Politikern, gründete eine GmbH, entwickelte ein neues Betriebskonzept und brachte auf wundersame Weise das Geld zusammen. 5 Monate nach der Schließung konnte das Kino Worb seine Türen wieder öffnen. Doch braucht Worb überhaupt ein Kino, wenn doch jene der Bundesstadt nur einen Katzensprung entfernt liegen, Martin Christen?
Worb braucht kein Kino, Worb braucht auch keine Buchhandlung, Worb braucht keine Bibliothek. Man könnte auch ohne dies alles existieren oder vegetieren. Aber wir sind ein Regionalzentrum. Wir wollen ein auch kulturell breites Angebot haben für die Bevölkerung. Wir wollen Treffpunkte haben und darum braucht Worb ein Kino.
Auch hier also soll das Kino zum Dorftreff werden. Auch hier werden nicht nur Mainstream, sondern auch Studiofilme gezeigt. Auch hier will man nicht nur die Kinofans ansprechen. Martin Christen und seine Crew planen auch die Live-Übertragung von Fußballspielen oder der Bundesratswahl. Im Herbst wollen sie einen Chaplin-Sturmfilm vom Dorforchester begleiten lassen. Die erste Bilanz nach 10 Wochen lässt sich sehen. Die Kasse stimmt, die Leute kommen. Therese Oberli aus Worb jedenfalls geht jetzt vermehrt ins Dorfkino und nicht mehr nach Bern.
Weil das ein altes Kino ist und zum Dorf gehört und ich das auch unterstütze, dann denke ich mir, ja, sollte man nicht gegen noch mehr reden, sondern wir sollten nachher noch gehen.
In Heiden und Worb also scheint das örtliche Kino auf soliden Füßen zu stehen. Anderswo stehen die Betreiber unter großem Druck, so wie in Pontresina. Der Überlebenskampf der Landkinos, darüber Filmredaktor Michael Sennhauser im Gespräch mit David Vogel.
Michael Sennhauser, mit dem Kino in Pontresina musste ein weiteres Landkino seine Türen schließen. Warum kämpfen diese Kinos in der Schweizer Provinz immer wieder ums Überleben?
Seit etwa 10 Jahren kämpfen eigentlich alle Kinos ums Überleben und Einzelkinos, also kleine Kinos mit nur einer Leinwand, haben eigentlich kaum mehr eine Chance. Das hat mit dem unglaublichen Aufkommen von Filmen zu tun. Das heißt, seit etlichen Jahren sind viel mehr Filme auf dem Markt als früher. Das heißt, diese Unmengen von Filmen, die müssen logistisch bewältigt werden und das funktioniert zwischen Verleihern und Kinobetreibern eigentlich nur noch, wenn man Manipuliermasse hat, also mehrere Leinwände. Auch in den Städten haben sich die Kinos zu Multiplexen und Ketten zusammenschließen müssen. Auch die Studiokinos bilden Ketten. Das heißt, wer nicht mindestens 4 oder 5 Leinwände hat, die er bespielen kann mit wechselnden Programmen, bekommt eigentlich schon gar keine Filme mehr.
Spielt die Digitalisierung im Bereich des Filmes auch eine Rolle?
Das hat die ganze Geschichte natürlich massiv beschleunigt. Dadurch, dass sämtliche Kinos jetzt auf Digitalprojektion umrüsten mussten, weil die großen Filme eigentlich nur noch in sogenannten DCPs, also digitalen Kinopaketen, erhältlich sind, bekommen die Kleinen einfach keine Kopien mehr. Die Verleiher haben von einzelnen Filmen keine 35mm Kopien mehr und das DCP, das Pack, das kopierte Filmpaket. Das wäre relativ einfach zu kopieren, aber die Anlage, um so einen DCP vorzuführen, kostet 200.000 bis 300.000 Franken. Und diese Investition können sich die meisten Landkinos einfach nicht leisten.
Wir haben eben ein Beispiel gehört aus Heiden. Dieses Kino überlebt mit einer Genossenschaftsstruktur. Ist dieses Kino in Heiden ein typisches Beispiel für ein Landkino, das überleben wird?
Die Möglichkeit besteht, auch in den Städten beobachtet man das, dass sich die Kinos mit einem Nischenpublikum anfreunden. Und sobald das Nischenpublikum da ist, ein relativ treues Stammpublikum, gibt es wieder neue Möglichkeiten. Also ein Kino wie das Stadtkino in Basel, das viele Reprisen zeigt zum Beispiel, hat auch ein Stammpublikum. Und auf das Stammpublikum kann man zählen. Das heißt, die Leute kommen dann und schauen, was wird heute gezeigt. Und mit diesem Modell könnte es funktionieren. Aber das alte Modell, dass die Leute sagen, was läuft da, will ich das sehen? Ja, ich gehe dann vielleicht mal am Donnerstag. Das funktioniert nicht mehr. Das heißt, mit Laufpublikum ist ein Landkino nicht mehr zu betreiben. Und die meisten werden nur überleben, wenn sie sich auf die eine oder andere Weise ein Stammpublikum erarbeiten.
Man muss praktisch einen Pakt eingehen mit dem Publikum. Es wird zu einem Liebhaberobjekt, das Landkino.
Ja, insbesondere, weil die ganze Filmsache ja eigentlich in die gute Stube abgewandert ist, muss man den Leuten etwas mehr bieten, nämlich das gemeinsame Erleben eines Films. Und das funktioniert mittlerweile nur noch, indem man eben ein spezielles Angebot macht, indem man zum Treffpunkt wird, indem sich Gleichgesinnte treffen, sei das nun im Fußballclub oder eben im Filmclub. Dort, wo die Leute etwas zusammen machen wollen, kommen sie auch wieder. Im Prinzip könnten sie sich die meisten Filme zu Hause ansehen und das wird in den nächsten Jahren noch viel einfacher werden.
In den letzten Jahren konnte man Filme runterladen, also Video on Demand. Man spricht darüber, dass auch das Kino in diese Richtung gehen könnte, sozusagen, dass die Landkinos auf Bestellung Filme zeigen. Könnte das auch eine Überlebensstrategie sein?
Mittelfristig bestimmt, wenn sich die Verleiher dazu durchringen würden, mit ihren Rechten etwas Vernünftiges anzufangen in diese Richtung. Das funktioniert aber bei uns noch nicht. Es gibt bei uns noch nicht einmal ein richtiges On-Demand-Angebot für die normalen Fernsehzuschauer, weil die Rechte in der Regel so so kompliziert verteilt sind in unserem kleinräumigen Gebiet. Die Schweiz hat deutschsprachige, französischsprachige, englischsprachige Rechte und die liegen in der Regel nicht bei den gleichen Rechteinhabern. Selbst die großen Anbieter wie iTunes von Apple können im Moment nicht alles anbieten in der Schweiz, weil sie bei den einzelnen Verleihern die Rechte einholen müssten. Das heißt, das ist dermaßen komplex im Augenblick, dass es auch zu Hause nicht funktioniert und da kommen auch die einzelnen Landkinobetreiber noch lange nicht dazu, dass sie einfach einen Film zeigen können, ohne langwierige Abklärungen vorher.
Der Überlebenskampf der Landkinos. Filmredaktor Michael Sennhauser im Gespräch mit David Vogel. Das Rijksmuseum in Amsterdam ist das größte und wichtigste Museum der Niederlande. Gebaut wurde es im 19. Jahrhundert, um einen geeigneten Raum zu schaffen für Rembrandts berühmtes Bild «Die Nachtwache». Lange Zeit war das gigantische Museum jetzt geschlossen. 10 Jahre lang wurde es umgebaut, renoviert, restauriert. 6 Jahre länger als ursprünglich geplant. Jetzt ist das Rijksmuseum in Amsterdam wieder offen, fast. Fürs Publikum gehen die Pforten morgen in einer Woche am Samstag auf, nach der offiziellen Eröffnung durch Königin Beatrix. Die Presse, die nationale, die internationale, die durfte schon mal einen ersten Blick in die neuen Säle wagen. Mit dabei war auch unsere Korrespondentin Elsbeth Gucker. Sie war restlos begeistert vom neuen Museum. Ich habe sie gefragt, was ihr am meisten aufgefallen ist bei ihrem ersten Rundgang, was sich für sie am sichtbarsten verändert hat.
Das Licht, würde ich sagen, die helle Ausstrahlung, die dieses ganze Museum jetzt plötzlich bekommen hat. Das Gebäude war vor dem Umbau so ja eine düstere, dunkle Angelegenheit. Es wurde Ende des 19. Jahrhunderts gebaut, aber seither mehrfach renoviert, wobei viel gesündigt wurde. Da wurden Wandmalereien übertünkt oder auf Terrazzoböden Linoleum gelegt. Und das wurde jetzt wieder alles hergestellt in alten Ehren. Das haben die beiden Architekten Crusi Ortiz, die ja auch die Bahnhofspasserelle in Basel umgebaut haben. Die beiden Spanier, die haben das Haus im alten Stil wiederhergestellt und es dabei aber mit modernsten Mitteln aufs 21. Jahrhundert getrimmt.
Die ganze Ausstrahlung des Museums, die ist also insgesamt heller geworden, freundlicher, sagen Sie. Haben die Architekten auch baulich eingegriffen? Ist das hier jetzt ein anderes Rijksmuseum als jenes, das Sie vor 10 Jahren gekannt haben?
Zweifellos schon nur der Eingang, der besteht jetzt aus einem ja wirklich tollen Atrium mit 2 riesigen Glaskuppeln. Das waren früher Innenhöfe, die im Laufe der Zeit immer mehr zugebaut wurden mit noch einem Saal und schlussendlich war da so eine Art Labyrinth. Nun ist alles offen, übersichtlich, hell. Vielleicht noch ein Detail dazu, damit es in diesem riesigen Atrium nicht hallt, wurde unter dem Glasdach, da wurden lange weiße Gitterstäbe angebracht. Und gleichzeitig befinden sich in diesen Gitterstäben sämtliche Lichtquellen. Die Architekten, die sprechen jetzt von modernen Kronleuchtern. Das ist doch etwas, was sehr ins Auge fällt.
Das ist ein Haus der Superlative geworden. Es klingt nach sehr vielen spannenden Details. Trotzdem, 10 Jahre Umbau, das ist eine außerordentlich lange Zeit. Was ist eigentlich schiefgegangen, Elsbeth Gucker? Weshalb hat das so lange gedauert?
Es gab 3 Hauptgründe. Erstens natürlich das Geld. Die Regierung, die den Großteil der 375 Millionen Euro verschlingenden Operation bezahlte, die fand die Kosten zu hoch. Dann gab es Probleme mit dem Denkmalschutz. Und drittens waren da die Amsterdamer Fahrradfahrer, auf deren Konto, würde ich sagen, doch sicher 3 oder 4 Jahre gehen. Unter dem alten Rijksmuseum, da gab es einen wunderbaren Tunnel, einen Radweg. Und das war eine wichtige Nord-Süd-Route, die wurde täglich von Tausenden benutzt und übrigens auch von vielen Straßenmusikanten, weil die Akustik, die war einfach toll. Ich gebe auch ganz freimütig zu, dass ich jeweils jodelte, wenn ich unter diesem Tunnel durchfuhr. Diesen Tunnel, den wollten die Amsterdamer zurückhaben und deshalb wurden Crusi Ortiz, die Architekten, zurückgepfiffen, als ihr erster Entwurf keinen Fahrradtunnel enthielt. Sie hatten dort mehr einen Eingangsbereich konzipiert. Das Gezänke um diesen Tunnel, das dauerte wirklich jahrelang. Sie müssen sich vorstellen, der Direktor des Rijksmuseums, Wim Pybus, der bat seine Kollegen vom Louvre, vom Prado, vom MoMA, von zig anderen renommierten Museen weltweit um Unterstützung. Aber selbst ein Brief von all diesen Direktoren konnte die Amsterdamer Behörden nicht umstimmen. Es war wirklich grotesk.
Das klingt nach einem Skandal schon fast. Hat sich die Radfahrerlobby jetzt durchgesetzt? Haben die Radfahrer einen Tunnel bekommen?
Ja, die wirklich starke Lobby hat gewonnen. Ich habe gestern Antonio Ortis, den Architekten, dazu befragt, aber der hat bloß geknurrt. Er rede nicht mehr über Verkehr, hat er gesagt. Gestern war der Fahrradtunnel noch nicht offen. Der soll dann erst freigegeben werden, wenn auch die Gartenanlagen rund ums Museum fertiggestellt ist.
Auch wenn der Eingang des Museums also nicht so offen ist wie ursprünglich geplant, treten wir doch mal ein. Elisabeth Gucker, was hat das Museum denn alles zu bieten? Das Rijksmuseum ist bekannt für seine große Rembrandt-Sammlung, insbesondere für die monumentale Nachtwacht. Wie wird das Gemälde jetzt neu präsentiert?
Es ist so, dass Pierre Cuypers, der ursprüngliche Architekt, der hat im 19. Jahrhundert den Auftrag bekommen, ein Haus für diese Nachtwache zu bauen. Das ist ein monumentales Werk, 7x4 Meter groß und übrigens 344 Kilo schwer, das Bild dieser Amsterdamer Schützengilde. Und die Nachtwache, die hängt jetzt wieder auf ihrem alten Platz in der sogenannten Ehrengalerie, umgeben von anderen alten Meistern, von Johannes Vermeer oder Franz Hals. Wenn man diese Ehrengalerie betritt, so fällt der Blick automatisch auf die Nachtwache. Es ist das zentrale Bild in diesem Raum und es ist übrigens das einzige Kunstwerk, das im neuen Museum den alten Platz bekommen hat.
Das Museum stellt ja 8000 Kunstwerke in 80 Sälen aus. Wie macht das der Museumsdirektor, dass man da nicht einfach umgehauen wird von der ganzen Informationsfülle?
Die Anordnung, die wurde verändert. Es gibt ja nicht nur Gemälde, es gibt ja auch Möbel, Mode, Schmuck, Porzellan, Schiffsmodelle oder die berühmten Puppenhäuser aus dem 17. Jahrhundert. All diese Gegenstände, die werden jetzt chronologisch gezeigt, vom Mittelalter bis Mondrian, lautet das Motto. Das heißt, dass in einem Saal Möbel, Porzellan und Gemälde aus derselben Zeit zusammen aufgestellt sind, sodass man da eine gute Übersicht bekommt. Im alten Museum waren die Möbel in einem Kabinett, die Gemälde oder Porzellan in einem anderen. Nun ist alles übersichtlich. Nun kann man quasi durch das Gedächtnis der Niederlande laufen, durch 800 Jahre Kunst und Geschichte. Und das ist doch ein sehr spezielles Erlebnis, würde ich sagen, das meiner Meinung nach die 10 Jahre Wartezeit wieder einigermaßen gut macht.
Ein Grund mehr, also nach Amsterdam zu gehen. Das Rijksmuseum ist geöffnet ab morgen in einer Woche, ab dem 13. April. Diesen Sonntag werden wir wieder weite Strecken der Zürcher Innenstadt abgesperrt vorfinden und damit die Barrieren schaffen Platz für die Läufer. Am Sonntag findet nämlich der Zürich-Marathon statt, zum 11. Mal. Marathonlaufen ist unheimlich beliebt. Über 8000 Läuferinnen und Läufer werden am Sonntag ihre Bahnen durch Zürich ziehen. Und die Zahlen zeigen es, obwohl laufend neue Sportarten auf den Markt gepusht werden, Joggen genießt noch immer eine ungebrochen hohe Popularität. Auch Daniel de Roulet nimmt regelmäßig an Marathons teil. Der Genfer Schriftsteller, 69 Jahre alt, hat vor gut 20 Jahren auch einen Roman über das Laufen geschrieben. Die blaue Linie heißt er auf Deutsch und Daniel de Roulet reflektiert darin über die Gründe, warum einer Lust aufs Laufen hat. Ich habe mich heute Mittag mit Daniel de Roulet unterhalten und ihn als erstes gefragt, was denn sein Motiv ist, Marathons auf sich zu nehmen.
Ich finde, Schreiben und Rennen ist für mich irgendwie dasselbe. Ich sage auf Französisch, c'est le même élan, also derselbe Schuss, sagt man das so. Das heißt, ich glaube, das ist die Sache, die man machen kann, ohne irgendwie schwer zu sein. Also beim Schreiben braucht man nur ein Bleistift und Papier und beim Rennen kann man ohne nichts. Ja, man kann. Braucht vielleicht gute Schuhe, aber das ist das Einzige. Man braucht nicht diese ganze Ausrüstung, die man sonst für andere Sporte braucht. Das gefällt mir am Rennen. Und dann auch beim langen Rennen, so 40 Kilometer, kommt irgendwie etwas im Gang. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber es ist der Runner's High. Also es gibt so eine Ekstase, einen Moment, wo man vergisst, dass man überhaupt auf der Welt ist.
Sie schreiben über Marathone. Sie können auch sehr gut beschreiben, was da passiert. Kann man das auch umkehren? Brauchen Sie das Laufen auch, um zu schreiben? Könnten Sie denn überhaupt schreiben, würden Sie nicht laufen?
Es ist so, ich habe sehr spät angefangen zu schreiben. Ich war 48 Jahre und ich habe zur selben Zeit habe ich angefangen mit dem Rennen. Und zwar Ich schreibe am Morgen früh und dann musste ich arbeiten gehen um 8:30. Und ich konnte es nicht machen. Also das waren zu verschiedene Welten. Und dann habe ich das Laufen, das Rennen gebraucht, eine halbe Stunde jeden Morgen, um einen Schnitt zu machen. Dann habe ich das Gefühl gehabt, jetzt habe ich geschrieben, jetzt bin ich gerannt und jetzt kann ich arbeiten und mein Geld verdienen. Und natürlich beim Rennen kommen viele Ideen, viele Rhythmus, viele Wörter. Und es ist auch das lange Schreiben, ist auch das lange Rennen.
Ihre Romanfigur, der Architekt Max, er hält seine Ideen beim Rennen fest mittels einem Telefon. Und auf dieses Telefon spricht er dann seine Gedanken auf den Telefonbeantworter. Haben Sie das auch so angewendet für sich?
Ja, damals gab es das Telefon gar nicht, also das Handy gab es gar nicht. Das, wenn man das Buch heute liest, das ist jetzt gerade in Italien bei Mondadori erschienen und viele Leute haben geglaubt, dass ich hatte es gerade jetzt geschrieben und das war ein Handy. Nein, das war eine Idee von mir, dass irgendwie versucht, dieser Typ, der rennt, seine Gedanken und er spricht sie auf ein Tonband, der zu Hause ist. Aber das war noch kein Handy damals vorhanden.
Und wie machen Sie das, wenn Ihnen beim Laufen Ideen kommen?
Die behalte ich bis am Abend.
Das ist eine ganze Leistung. Ja. Während des Marathons sind Sie ja eigentlich gemeinsam mit Tausenden von Mitläufern, Zehntausenden zum Teil unterwegs. Wie fühlt man sich da? Ja. Ist man ein Einzelkämpfer oder gibt es da sowas wie Solidarität?
Ja, Sie kennen vielleicht die Legende, also die Geschichte, wie das Marathon angefangen hat. Es ist so, das war ein Kollektivkampf. Die ganze griechische Armee war gegen die Persen und das war eine Schlacht in Marathon und die ganze Armee ist nachher zurückgerannt bis zur Stadt Athen und das waren 4000 Kämpfer. Und ich glaube, man muss den Marathon als eine gemeinsame Leistung. Es ist nicht ein einzelnen Lauf, oder? Und es gibt diese falschen Geschichten, die da jetzt kursieren, dass das ein einziger Kämpfer und er ist gestorben, nachdem er den Marathon gewonnen hat. Das stimmt einfach nicht. Die ganze Legende ist falsch und das kann man nachlesen bei Herodot. Das ist die Leute, die da gerannt sind, kollektiv gerannt. Und ich habe dieses Gefühl habe ich auch, wenn ich renne. Das heißt, ich will ja nicht der Erste sein. Es gibt vielleicht 10 oder 15 Leute, die am Anfang rennen und die können denken, dass sie als Erste kommen. Und alle anderen, die rennen nur, dass sie fertig werden. Das ist doch die Idee des Marathons und nicht die Idee, dass ich bin der Erste.
Also spüren Sie wie eine Art Gruppenseele beim Rennen?
Ja, es gibt so ein Gefühl, dass alle dasselbe machen, die gleiche Stimmung ist. Und diese Stimmung ist ganz speziell, weil viele Leute erzählen dann während dem Marathon den Leuten, mit denen sie rennen, Geschichte, die sie sonst überhaupt nie erklären würden oder die nie kommen würden. Und ich habe ein paar Mal die Erfahrung gemacht, auch in New York mit Leuten, die ich gar nicht kannte. Während dem Marathon haben sie mich ganz intime Sachen erzählt. Und ich glaube, man ist in einer ganz bestimmten Stimmung da. Das weiß jeder, der das mal gemacht hat.
Der 68-jährige Genfer Schriftsteller Daniel de Roulet, leidenschaftlicher Marathonläufer und Autor des Buches Die blaue Linie. Das Buch erscheint beim Zürcher Limmat Verlag. Die Saison der Festivals, sie hat begonnen, also kann man ihnen wieder nachreisen, den kunstvoll geschnürten Päckchen mit Theater, Film oder Musikinhalten. Eines der ersten dieser Päckchen, ein Jazzfestival, geht dieser Tage über die Bühne am Genfersee. Peter Bürli zieht es seit ein paar Jahren im Frühling immer wieder hin nach Cuyi. Just jetzt ist der Jazzredaktor in den Startlöchern für seinen diesjährigen Ausflug. Ich habe ihn gefragt, was genau ihn an den Lac Léman lockt.
Ja, ich kann es ganz profan sagen, es ist wahrscheinlich der Wein, der in dieser Region angebaut wird, im Lavo. Da wird ausgezeichneter Weißwein hergestellt und übrigens, und das wissen vielleicht noch viele etwas weniger, es wird auch ein sehr guter Rotwein gemacht. eben auch aus Guy, aus diesem kleinen Örtchen direkt am Genfersee, wo man steht und aufs fast Meer hinausblickt. Es ist wunderschön dort. Es ist einfach ein bisschen mehr heile Welt noch, würde ich mal sagen, als Montreux, das doch ein deutlich touristischer Ort ist. Im Gegensatz dazu ist Guy ein kleines Städtchen, ist vielleicht sogar fast zu viel gesagt. Es ist ein kleiner Ort direkt am Genfersee mit einem historischen Kern.
Und zu diesen doch wunderbaren Tatsachen gesellt sich jetzt noch der Jazz hinzu in diesen Tagen. Das Guy Jazz Festival ist seit 31 Jahren dort in Guy präsent. Was ist das Besondere an diesem Festival?
Ja, das Besondere ist sicher die Lage. Das ist dasselbe eigentlich wie in Montreux. Also in dieser Kulisse kann man sich einfach nur wohlfühlen. Es ist ein bisschen von der Jahreszeit her anders gelagert und das macht etwas mit diesem Festival. Es sind nicht nur einfach Sommersounds wie in Montreux an dieser Schwelle zwischen Frühling, wo es noch zum Teil ruppig kalt werden kann und zum Teil aber auch schon sommerlich warm, gibt es Musik, die eigentlich auch ein bisschen so zwischen kalt und warm hin und her pendelt, oszilliert, und das gibt meistens ein sehr, sehr attraktives Programm. Es gibt ein Hauptprogramm in Guy, da sieht man viele große bekannte Namen, die an anderen Festivals eben auch auftauchen könnte. Was aber in Guy sehr speziell ist, das sind die sogenannten Gavo, und von denen gibt es sehr viele, darum habe ich das am Anfang auch erwähnt, mit den Winzern und diesen Weinkellern. In diesen Gavo findet eine Art Off-Festival statt, und das dauert eigentlich während dieser Woche fast rund um die Uhr. Es ist wirklich ungeheuer. In etwa 25 Kellern sind immer Bands installiert. Ganz unterschiedliche Art. Das reicht von Dixie bis Free. Da wird gejammt bis in die frühen Morgenstunden. Und das ist irgendwie etwas, was an anderen Festivals ich noch eigentlich in dieser Art nie angetroffen habe.
Vielleicht doch noch auf die Hauptbühne ein kleiner Blick. Ja. Das hier ist das Programm, das Karin Zuber noch macht, die Intendantin von Guy Jazz, die jetzt dann bald auch im Moots Intendantin sein wird. Vielleicht auch deshalb noch ein spezieller Blick auf die Highlights. Peter Bühli.
Ich würde sagen, nächsten Mittwoch, das sollte man sich nicht entgehen lassen, eine sehr spezielle Paarung von zwei Frauen, die irgendwo zwischen Jazz und Pop hin und her oszillieren. Das ist zum einen Liz Wright, die Sängerin, und zum anderen Michelle Ndegeosello, die Bassistin und Sängerin. Und die sind in einem Doppelprogramm im Hauptprogramm anzutreffen. Dann am Montag haben wir eine kubanische Nacht mit Roberto Fonseca, einem mittlerweile Rising Star aus der kubanischen Szene, und Ilian Canizares, das ist eine Musikerin aus Lausanne mit kubanischen Wurzeln, und diese Begegnung stelle ich mir sehr, sehr spannend vor. Und jetzt zeitlich noch etwas näher, da haben wir am Sonntagabend Jackie Derrasson, den wirklich ganz großen französischen Pianisten, der eine Reihe von Leuten einladen wird in sein Programm, in diesem Festivalauftritt. Zum Beispiel die junge und sehr vielversprechende Sängerin Cecile McLaurin.
Ob Nationalratssaal oder Politsendung in Schweizer Medien, Debatten von Politikern wirken hierzulande oft gequält. Es kommt kaum vor, dass Sprachwitz und Fabulierkunst für intellektuellen Genuss sorgen. Das müsste nicht so sein, oder besser gesagt, das soll nicht so bleiben. Eine Organisation mit dem Namen Jugend debattiert hat sich zum Ziel gesetzt, Jugendlichen den genussvollen Umgang mit Argumenten zu lehren. Sie organisiert Kurse, an denen um die Wette debattiert wird. Zum Schluss bewertet dann eine Jury den Auftritt der einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Roland Schnetz hat für uns eine solche Debatte verfolgt.
Kontra 1. Bist du Kontra?
Pro 2.
Pro, Contra, 1 und 2. In einem großen Raum werden die Positionen ausgelost. Die vier jungen Männer und Frauen kennen das Thema bereits seit geraumer Zeit. Sie konnten sich vorbereiten. Unbekannt ist ihnen aber die Position, die sie vertreten sollen. Möglich wäre, dass sie aufgrund des Losentscheides Contre-Cœur argumentieren müssen. Es bleiben ein paar Minuten Zeit, bis es in einem Schulungszimmer dann richtig losgeht.
Soll in der Schweiz aktive Sterbehilfe gesetzlich erlaubt werden? Die Debatte ist eröffnet.
Die Debatte ist eröffnet. Es geht um die Frage, ob die aktive Sterbehilfe per Gesetz ermöglicht werden soll. 20 Zuhörer und 3 Jurymitglieder, die kritisch beobachten, genau zuhören, aber regungslos und stumm bleiben.
Guten Morgen allerseits, ich begrüße euch ganz herzlich.
Und am Stehtisch Anais Frank und David Gut. Sie begrüßen erst alle und setzen sich dann für die aktive Sterbehilfe ein.
Nun gibt es Menschen, die ihren Willen äußern, die sterben wollen und es nicht können, weil sie zum Beispiel Tetraplegiker sind oder sonst so verkabelt im Bett liegen, dass sie es nicht selber tun können.
In einem Plädoyer legen sie dar, welches die Gründe für ihren Entscheid sind. Ihnen gegenüber Selina Bertschi und Adam Ohler, beide entschiedene Gegner der aktiven Sterbehilfe. Dies zumindest in dieser Diskussion.
Wir können es nicht dulden, dass in unserer Gesellschaft andere einfach Menschen umbringen, indem sie ihnen Medikamente geben. Und es kann durch Druck entstehen, dass eine Person findet, ja, meine Familie, ich bin ihnen eine Last, sie mögen nicht mehr, sterbe ich doch lieber. Und das wollen wir nicht, denn das ist ein Suizidzwang und den müssen wir auf jeden Fall verhindern. Deshalb bin ich klar gegen aktive Sterbehilfe.
Jeder Teilnehmer hat genau 2 Minuten Zeit, seinen Standpunkt und vor allem auch sich selbst zu präsentieren. Denn die Jury folgt nicht nur den Argumenten, sie beobachtet auch, wie diese vorgetragen werden. Nach der Eintretensdebatte geht's dann so richtig zur Sache.
Das ist ja schon geregelt. Warum,
ja, warum brauchen wir das Gesetz? Sie haben jetzt gesagt, es gibt keinen Zwang. Es gibt
keine Moderation. Das Gespräch entwickelt sich aus dem Engagement der Teilnehmenden und wogt hin und her. Die Argumente sind bekannt. Man hat sie bereits in den Medien gehört.
Wir können es nicht dulden.
Ich verstehe nicht.
Du hast gefragt.
Das kann nicht sein.
Erstaunlich aber, wie geschliffen sie bereits daherkommen. Doch, wer sind denn die 4 Jungen, die an der Schwelle ins gesellschaftliche Leben stehen und darüber diskutieren, wie das Ende des Lebens aussehen könnte? Eines verbindet sie, die Freude am Debattieren. Und das auch im Alltag zu Hause.
Also es ist offen in der Schule, im Ausgang. Das ist eine sehr liebe Beschäftigung von mir, mit Leuten zu debattieren. Daheim am Küchentisch.
Am Tisch. Auch sehr impulsiv. Und wir haben auch schon Nachbarn gehört, die gesagt haben, ja, ihr seid Italiener, bei euch tut es nach Streit, aber dabei sind wir nur am Diskutieren.
Leidenschaftlich seinen Standpunkt vertreten, lustvoll miteinander streiten, mit Argumenten und Beispielen. Die 4 scheuen sich nicht, sich anzugreifen, sich in Frage zu stellen und, mit allem Anstand, auch mal ins Wort zu fallen.
Und weil ich an Selbstbestimmung glaube...
Das Problem ist, du sagst immer...
Ich bin dafür, dass wir nicht ein neues Gesetz...
Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Arzt...
Hier das Denken, das die unterschiedlichen Standpunkte voneinander abhebt, dort das gemeinsame Erlebnis, das die Teilnehmer stark verbindet. Es gibt keine Diskussion ohne Gegenüber. Schnell geht vergessen, wie dieses Gegenüber verantwortlich ist für die Spannung, die die 4 Jungen während der Debatte aushalten müssen. Neben dem Zuhören wandern ihre Blicke immer wieder an den Tisch gegenüber.
Also irgendwann habe ich gedacht, oh, nimmt sie das persönlich? Oder versteht sie, dass wir eigentlich nur in eine Rolle schlüpfen? Also das ist nicht böse gemeint, sondern man ist dann in dieser Rolle und man kommt immer wieder mehr rein und dann halt beim Debattieren und nachher ist es fertig und dann ist es wieder gut, nehmen sie wieder gut zusammen und dann kann man mit seinen eigenen Meinungen darüber debattieren und dann können vielleicht böse Blicke irgendwann ernst werden, genau, vorher nicht.
Und wenn man vorher vielleicht nicht so viel miteinander zu tun hat, kann man dann plötzlich das Gefühl haben, es bleibt eigentlich ein Spiel, oder? Also man schlüpft in eine Rolle und ja, ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, dass es mir nicht übel genommen.
Also, wenn wir irgendetwas widerlegt haben, wo sie gesagt haben, dass sie dann nicht total den Faden verloren haben, sondern eigentlich dann einen neuen Punkt aufgegriffen haben und so, das habe ich eigentlich gut gefunden.
Gegenüber habe ich gefunden, ja, dass sie gute Ansatzpunkte hatten und gute Argumente. Und dass so eigentlich eine recht gute Debatte stattgefunden
hat. Ich habe geschätzt, dass auch ein Beharren da war und nicht einfach ein Nachgeben, weil das wäre keine lustige Debatte.
Nach 12 Minuten Streiten und Kämpfen wird eines klar. Selina Bertschi, Adam Ohler, Anais Frank und David Gut stehen trotz ihrer Jugend bereits gerne im Ring. Rund 30.000 weitere Jugendliche erreichte die Organisation Jugend debattiert in den letzten Jahren. Mit ihnen wächst wohl eine Generation heran, die sich gerne in den politischen Alltag einmischen wird.
Ich bleibe bei meiner Meinung, damit ich nicht einmal in so eine Situation komme und meine Kinder mich so sehen, spreche ich mich klar für die aktive Sterbehilfe aus.
Bin ich immer noch gegen die aktive Sterbehilfe.
Und ich denke, wir haben hier einen Fehler im Rechtssystem und darum bin ich für aktive Sterbehilfe.
Der Lokaltermin von Roland Schnetz. Diese Aufnahmen sind am 23. März entstanden, während des Finals Jugend debattiert in Bern. Der wurde zum vierten Mal ausgetragen.
Der bekannteste Filmkritiker der USA ist tot. Roger Ebert starb gestern im Alter von 70 Jahren in Chicago an einem langjährigen Krebsleiden. Über 40 Jahre lang hat Roger Ebert Filme für Zeitung und Fernsehen kritisiert. Sein Urteil und Einfluss war gefürchtet. Ein Lob bedeutete für manch einen Regisseur oder Schauspieler einen Karriereschub. Als erster Filmkritiker überhaupt gewann Ebert 1975 einen Pulitzerpreis. Auch einen Stern auf Hollywoods Walk of Fame hatte vor ihm noch kein anderer Filmkritiker. Fans des Kritikers von US-Präsident Barack Obama bis Oscar-Preisträger Michael Moore drückten heute ihre Trauer aus. Die von den Taliban schwer verletzte pakistanische Schülerin Malala Yousafzai hat die erste Spende ihrer Stiftung bekannt gegeben. Die Summe von 45.000 US-Dollar gehe an eine Organisation im pakistanischen Swat-Tal, kündigte die 15-Jährige in einem Video an. Das Geld soll 40 Mädchen im Alter von 5 bis 12 Jahren den Schulbesuch ermöglichen. Malalas Stiftung Women in the World wird von Schauspielerin Angelina Jolie unterstützt. Jolie kündigte eine Spende von 200.000 US-Dollar an. Taliban-Kämpfer hatten Malala im Oktober 2012 im Swat-Tal in den Kopf geschossen, weil sie sich in ihrer Heimat für die Schulbildung von Mädchen eingesetzt hatte und einen Blog betrieb. Der diesjährige Kulturpreis der Organisation Volkswirtschaft Berner Oberland geht an den international renommierten Grafikdesigner Adrian Frutiger. Der 85-Jährige gilt als einer der bedeutendsten Schriftgestalter des 20. Jahrhunderts. Seine zwei bekanntesten Schriften sind neben der weltweit verbreiteten Frutiger die Univers und Roissy. Frutiger habe das visuelle Umfeld von Millionen Menschen geprägt, schreibt die Organisation Volkswirtschaft Berner Oberland. Der von ihr vergebene Kunstpreis geht immer an Künstlerinnen und Künstler mit einer engen Bindung zum Berner Oberland und ist mit 10.000 Franken dotiert.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.